Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RDL-Wochenrückblicks, einer Sendung, in der wir jeden Freitag nochmal auf das ein oder andere gesellschaftliche und politische Thema blicken, das uns im Laufe der Woche hier bei Radio Dreieckland beschäftigt hat. Mein Name ist David Graf und zu Gast ist diese Woche mein RDL-Kollege Felix. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Felix, ein Thema diese Woche war unter anderem eines, bei dem man versucht ist, lauthals zu lachen, obwohl es eigentlich gar nicht so witzig ist. Die Führungsriege der US-Regierung, unter anderem der Außenminister, die Geheimdienstchefin, der Direktor, der nationale Sicherheitsberater, der Verteidigungsminister, sie diskutierten in einem Signal-Chat den US-Angriff auf Stellungen der Houthi im Jemen. Felix, welche heißen Eisen werden in deinen Signal-Chat-Gruppen so diskutiert?
Ja, ich bin in einer ganz großen Signal-Gruppe, Sharing is Caring heißt die, vielleicht kennt ihr auch der ein oder andere für ganz Freiburg, da kann man einfach hinzugefügt werden und da werden dann der heißeste Scheiß verscherbelt. Zum Beispiel habe ich vorhin erst Fahrradschuhe in der Schuhgröße 39 gesehen, so das ist so der Inhalt von meinen Signal-Chats. Mhm. Bisher geshoppt habe ich da noch nichts, auch wenn das meiste kostenlos ist, was man da kriegt. Es ist aber immer wieder interessant zu sehen, was die Leute so an andere verscherbeln wollen.
Ja, mir fällt immer ganz spontan an bei solchen Chatgruppen, ja, der berühmte Familienchat. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie ist, ob wer auch so einen Family-Chat hat. Da liest dann manchmal auch einer mit, der vielleicht nicht mitlesen sollte oder von dem man eigentlich nicht möchte, dass er mitliest oder postet. So. Der rechte Onkel?
Den habe ich zum Glück nicht, aber bei uns wird da ganz klar geteilt zwischen Kernfamilie, also meine Schwester und meine Eltern und zwischen der erweiterten Familie. Da gibt es dann zwei extra Chats, einmal mit allen und einmal quasi mit nur wir vier, das dann auch nur geteilt werden darf, was dann auch nur wir vier sehen sollen. Ja, das muss man schon bedacht handeln.
Ja, das haben sich die Mitglieder der US-Regierung auch gedacht. Wer sich freut, ist Signal auf jeden Fall, würde ich sagen. Sie haben irgendwie auch nur so kurz gepostet, irgendwie auf Blue Sky habe ich gesehen. Manchmal muss man einfach nur Danke sagen, einfach weil die App natürlich in den Download-Charts überall durch die Decke gegangen ist. Bessere Werbung kann es eigentlich nicht geben, oder?
Nee, ich glaube auch, also wenn man weiß, dass so vertrauenswürdige Mitglieder der US-Regierung oder des US-Militärs die App benutzen, dann muss sie ja quasi qualitativ hochwertig sein.
Ja, es war ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Ne? Einerseits ist es natürlich unheimlich populär geworden, Signal als Messenger-App. Auf der anderen Seite wird aber genau diskutiert, dass man vielleicht nicht irgendwie regierungsrelevante Informationen dann trotzdem auf so einem Messenger teilen sollte.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil wäre dieser Fauxpas nicht passiert, dass dieser Atlantic-Journalist in der Gruppe gewesen wäre, wäre das ja wahrscheinlich auch fein gewesen. Also vielleicht ist es datenschutzrechtlich dann doch nochmal ein Beweis, dass sogar auch die US-Regierung in den Datenschutz von Signal glaubt.
Ja, vielleicht. Okay, alles klar, wir starten. Also nochmal herzlich willkommen, Felix, hier im Wochenrückblick.
Ja, vielen Dank.
Schnuppe mit Côte d'Azur. Im RDL-Wochenrückblick an diesem Freitag, dem 28. März. Nach wie vor bei mir im Studio ist mein RDL-Kollege Felix und wir widmen uns unserem ersten Thema und zwar der Bürgergeldreform. In Berlin laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD über einen neuen Koalitionsvertrag. Am heutigen Freitag werden sich nun die Parteispitzen über die Papiere der Arbeitsgruppen beugen und in die entscheidende Phase gehen. Im Sondierungspapier hatten sich die beiden Seiten schon auf eine Reform des Bürgergelds geeinigt. Es soll dann auch anders heißen, wahrscheinlich neue Grundsicherung. Was bislang bekannt ist, ist, dass der Vermittlungsvorrang gelten soll. Das heißt also, dass nicht die Qualifizierung von nicht arbeitenden Menschen im Vordergrund steht, sondern die Vermittlung in Arbeit. Es soll nach Willen der CDU einen kompletten Entzug von Leistungen für Totalverweigerer geben. Zitat Ende, Totalverweigerer. Keine reguläre jährliche Anhebung des Regelsatzes mehr, der sich an der Inflation orientiert und das Schonvermögen soll niedriger werden. Das heißt also, wie viel Geld die Menschen auf der hohen Kante haben, soll wieder entscheidender beeinflussen, wie viel Geld man im Bezug bekommt. Felix, Es gibt ja sehr viele Diskussionen über die einzelnen Punkte der in den Koalitionsverhandlungen. Es geht insbesondere auch wieder dann um das Thema Abschiebungen. Es geht um das Thema Sicherheit, Aufrüstung der Bundeswehr. Es ging jetzt ganz lange um das Sondervermögen. Ganz großen Dissens scheint es aber beim Bürgergeld oder bei der Reform des Bürgergeldes nicht zu geben. Wie nimmst du diese Diskussion wahr?
Ja, also ich nehme sie als sehr abwertend wahr gegenüber Menschen, die Bürgergeld beziehen. Ich habe immer das Gefühl, da wird von so einer grauen Masse an, ja fast schon einer menschlichen Masse gesprochen, die irgendwie dem Staat Geld aus der Tasche ziehen. Das finde ich sehr, sehr schade. Das finde ich auch einfach nicht zielführend. Und ich sehe auch die Lösungsansätze, die da eben von der, vor allem von der CDU-Seite jetzt gerade so groß geboten werden, jetzt nicht als sonderlich wirksam war.
Mhm. Naja, es gibt die Bürgergeld- und die Bezugdiskussion erinnert so ein bisschen an die Zeiten aus Hartz IV, wo es eben zu einer großen Reform der Leistungen kam und erstmal dieser Vermittlungsvorrang auch eingeführt wurde. Und diese Diskussion wird ja sehr stark auch sehr emotional geführt. Es ist die Rede von diesen besagten Totalverweigerern, die CDU jetzt sehr stark hervorhebt und sagt irgendwie, wir wollen die Leute, die nicht arbeiten, die müssen arbeiten und so weiter und so fort. Dieses Thema kitzelt ja so ein bisschen an dem Gerechtigkeitsgefühl der arbeitenden Bevölkerung und dann fällt es so ein bisschen auch der SPD als vermeintliche Partei der arbeitenden Menschen in Deutschland ein bisschen vor die Füße. Aber es ist ja ähnlich wie die Diskussion um Zuwanderung. Ja, ein sehr emotionales Thema, was eben auch die Menschen vermeintlich bewegt.
Ja, ich eben immer dieser Appell an Menschen, die arbeiten, dass dieses typische nach unten treten, das will ich damit sagen, dass nicht darauf geschaut wird, warum Menschen denn überhaupt zum Beispiel Bürgergeld aufstocken müssen, warum es sich nicht lohnt, für Menschen, die Bürgergeld beziehen, zu arbeiten, weil ich meine, wenn man das Bürgergeld kriegt, hat man jetzt kein Lotterleben. Also man lebt nicht jetzt in Saus und Braus, wenn man Bürgergeld empfängt. Und da wird, ja, wie so oft in der Politik halt dann in die falsche Richtung geschaut. Also warum müssen denn Menschen Bürgergeld beziehen, warum müssen sie aufstocken? Ja, nicht, weil das Bürgergeld so hoch ist, sondern weil der Niedriglohnsektor zu groß ist, die Steuerfreibeträge eigentlich zu niedrig sind. Wahrscheinlich, das ist ja auch einer der Gründe, warum dieses typische, man geht nicht arbeiten, man bezieht lieber Bürgergeld, was ja ganz groß in der Debatte ist, warum das Menschen überhaupt machen. Mhm. Weil im Niedriglohnsektor arbeiten lohnt sich halt für viele Menschen einfach nicht. Und da wird, finde ich, auch einfach in die falsche Richtung geschaut.
Ja, das in die falsche Richtung schauen, finde ich einen guten Punkt, weil den Verlust oder das Loch, was durch Bürgergeld in den Staatshaushalt gerissen wird, in Anführungsstrichen, ist ja um ein Vielfaches geringer als jenes Loch, was durch Steuerhinterziehung überhaupt dem Fiskus entgeht. Ja, aber da findet eben überhaupt gar keine Diskussion statt, wie eben Unternehmen beispielsweise durch Steuerschlupflöcher versuchen, Steuern zu sparen, durch ganz bewusste Steuerhinterziehung, dass man Kapital einfach ins Ausland transferiert und so weiter. Also der Schaden ist für den Haushalt um ein Vielfaches höher als die Kosten überhaupt des Bürgergeldes. Was ich schon verstehen kann oder verstehen nicht, aber nachvollziehen kann in einem ersten Impuls, ist die Tatsache, dass es gerade für Alleinerziehende und auch für Paare mit Kindern laut verschiedener Berechnungen sich nicht lohnt, in Arbeit zu gehen. Oder beziehungsweise das, was sie am Ende des Monats mehr raus hätten, gar nicht so viel mehr ist, 40, 50, 60 Euro als das, was sie im Bürgergeld haben, beziehungsweise müssen gerade Familien, also wir sprechen hier über den Niedriglohnsektor, ja. Ne? Also das muss man dazu sagen, dass gerade Familien, die also im Niedriglohnsektor beide berufstätig sind, die verdienen oder die haben am Ende des Monats tatsächlich noch weniger, als wenn sie Bürgergeld beziehen würden. Das heißt, den Impuls, das Bürgergeld zu reformieren, ist doch eigentlich erstmal verständlich. Ich glaube, das ist vor allem deswegen zustande gekommen, weil es eben diese besagte Anpassung gab an die Inflationsrate. Und dadurch, dass das Bürgergeld relativ stark gestiegen ist im Vergleich zum Reallohn. Und dann es eben genau zu diesem Punkt kommt, dass man mit Bürgergeld gegebenenfalls mehr am Ende des Monats hat oder mit Arbeit weniger oder nur wenig mehr als überhaupt mit Bürgergeld. Dann macht es doch Sinn, das erstmal zu reformieren, oder?
Ja, ich glaube, eben da ist auch die Verschiebung von der Debatte ganz klar zu sehen, weil man hat auch nicht viel mit dem Bürgergeld. Da am Bürgergeld zu kürzen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich finde, da kann man an ganz anderen Stellschrauben drehen, wie zum Beispiel eben diesen Vermittlungsvorrang, der ist da ja nicht zielführend, weil Menschen dann weiter im Niedriglohnsektor arbeiten müssen, notgedrungen, weil sie da vom Sozialsystem reingedrängt werden. Man könnte an den Steuerfreibeträgen arbeiten, die eben in diesem Bereich in meinen Augen zu niedrig sind. Wenn man die nur ein bisschen anheben würde, würden Menschen im Niedriglohnsektor schon viel mehr Geld auf Tasche haben, sag ich jetzt mal, und halt einfach den Mindestlohn erhöhen. Was ich auch noch ganz interessant finde, das Geld, das der Staat da ausgibt, das ist ja nicht einfach weg. Wird immer so gesagt, das Geld ist dann verschwendet, da wird ein Loch in den Haushalt gerissen. Gerade bei Sozialausgaben landen 100% wieder in der Privatwirtschaft. Und das lohnt sich für den Staat, weil dadurch werden auch höhere Steuereinnahmen generiert. Und dann hast du ja eben schon ganz klar angesprochen, durch Steuerflucht von Unternehmen entsteht dann eben ein viel größerer Verlust für den Haushalt. Also weil Geld, Menschen, die wenig haben, die Bürgergeld beziehen, geben eigentlich 100% von dem, was sie bekommen, vom Staat auch wieder aus und tragen es in den Einzelhandel zum Beispiel, wo ja immer beklagt wird, dass der gerade so am Abkratzen ist. Und da ist das Bürgergeld eigentlich total hilfreich.
Ja, und es gab jetzt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung in den vergangenen Tagen, die veröffentlicht wurde, dass also immer im Bürokratieland Deutschland immer mehr Geld bei den Arbeitsagenturen oder bei den Jobcentern viel mehr in die Verwaltung, also in die Bürokratie fließt, als überhaupt in die Leistungen an sich. Ja, also dass der bürokratische Aufwand einfach riesig groß ist oder immer größer wird in Deutschland und man eigentlich ja dieses Geld eben in die Förderung und Qualifizierung oder eben in die Leistungen stecken könnte. Und genau dieser Vermittlungsvorrang, du hast es so ein bisschen schon angesprochen, der führt zu diesem Drehtüreffekt. Das heißt, wenn jemand dann vom Jobcenter ja, in eine Arbeit gedrängt wird, dann stellt sich aber relativ schnell heraus, dass er der Arbeit aus irgendeinem Grund nicht gewachsen ist, dass er vielleicht oder sie überqualifiziert ist und dann Drehtür in dem Sinne. Das heißt, die Person geht aus dem Jobcenter raus mit einer vermittelten Arbeitsstelle, kommt aber dann, weil es eben in diesem ja, Job, der einfach nicht zu ihm oder ihr passt, dann auch schnell wieder zurück ins Jobcenter und steht dann wieder da und beantragt wieder Leistungen. Und so hat man im Prinzip kein nachhaltiges System geschaffen, das die Menschen langfristig in Arbeit bringt. Und der Ansatz des Bürgergeldes war ja eben dieser Qualifizierungsvorrang, dass man also sagt, okay, wir bilden die Leute oder qualifizieren die Leute weiter, wir bilden sie weiter und schauen, dass wir dann natürlich nicht so kurzfristig, aber eher dann mittelfristig in einen Beruf bekommen und die dann nachhaltig dann auch in diesem Beruf bleiben.
Ja, ich finde auch, dieser Vermittlungsvorgang hat noch andere Schwächen. Da werden einfach Menschen Dinge aufgedrückt, die indiskutabel sind. Also ich meine, wir hatten es ja vorhin schon zum Beispiel von Alleinerziehenden. Wenn die jetzt in diesen Vermittlungsvorrang geraten, dann kommen da auch rein bürokratisch Jobs in Frage, die eben einfach zu weit weg sind, weil wenn man alleinerziehend ist oder auch wenn man nicht alleinerziehend ist und einfach Kinder hat, kommt es zum Beispiel nicht in Frage, jeden Tag 15 Kilometer mit dem Regio-Express zu fahren, was aber teilweise, ich weiß die genaue Distanz jetzt nicht, aber teilweise Arbeitswege von über einer Stunde dann auf jeden Fall in Frage kommen, was ja überhaupt nicht realistisch ist. Und dann passiert eben genau das noch stärker, weil dann lehnen die Menschen halt diese Jobangebote ab und werden dann in diese Totalverweigerer-Ecke gestellt vom Diskurs, worüber wir eigentlich ja auch noch reden müssen, über diese Totalverweigerer.
Ja, genau, da wollte ich gerade auch kommen, diese Totalverweigerer-Diskussion, das ist natürlich immer in Anführungsstrichen gesehen, weil das ist so ein Begriff, den die CDU oder Friedrich Merz auch sehr stark im Wahlkampf verwendet haben. Der Totalverweigerer oder die Totalverweigerer sind eben solche Menschen, die dauerhaft Jobangebote ablehnen. Das ist auch nur ein relativ verschwindend geringer Teil eben der Leute im Arbeitslosengeldbezug. Einerseits und auf der anderen Seite ist die Druck Drohung der CDU, diesen Personen die Leistungen vollständig zu erziehen, ist überhaupt nicht rechtmäßig. Also es gibt ja das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, man darf es überhaupt nicht, den Leuten komplett oder den Leuten so stark ihre Leistungen zu kürzen, dass sie eben das Existenzminimum nicht mehr erreichen mit diesen Leistungen. Und es gibt in dem Sondierungspapier gibt es oder auch in dem Arbeitspapier, was jetzt den Parteispitzen vorgelegt wurde, es gibt es eben die Formulierung, ja, wir werden dabei die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Auge haben. Aber der Punkt ist, du kannst rechtlich Menschen nicht vollständig Leistung kürzen. Das heißt, hier läuft also der Populismus schon wieder volle Kanne gegen die Wand.
Ja, ich hatte auch ein Interview mit einer von der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, mit der ich auch eben genau darüber gesprochen habe, die auch gesagt hat, dass, also wenn jemand nicht arbeiten gehen möchte, so wie es ja immer gesagt wird, dann hängt da meistens noch viel mehr dran. Das sind dann pluralistische Gründe, warum diese Person nicht arbeiten gehen kann. Da hängen oft psychische Probleme hinten dran und da muss man eben auch an einer ganz anderen Stelle ansetzen als einfach dem Leistungsentzug, der eben wahrscheinlich eh nicht rechtmäßig ist, aber das ist schon alleine so eine Forderung, die total entmenschlichend ist. Also dass man den Leuten dann nicht sagt, okay, wir helfen dieser Person, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die überhaupt nicht arbeiten gehen wollen, die keine Beschäftigung haben möchten, sei es nur eine Teilzeitbeschäftigung. Da hängt oft eben viel mehr an diesen Schicksalen dran, wo man dann eben bei psychischer Hilfe zum Beispiel ansetzen könnte und nicht beim kompletten Leistungsentzug.
Ja, es ist ein nach unten treten, wie du schon gesagt hast. Und was wichtig ist, meiner Meinung nach, ist eben die Tatsache, dass diese ganze Diskussion von grundlegenden Problemen einfach im Wirtschaften und im gesellschaftlichen Zusammenleben ablenkt, weil es sollte eigentlich darum gehen zu sagen, okay, wir brauchen Jobs und wir brauchen einen Mindestlohn, der ein würdiges Leben ermöglicht. Mhm. Wir brauchen eine Diskussion um Wohlstandsverteilung, ja. Wir brauchen eine Diskussion um Besteuerung von großem Kapital, ja. Wir brauchen eine Verfolgung von Steuerhinterzug, ein Schließen von Steuerschlupflöchern, aber nein, es wird nach unten getreten und darüber streiten sich die Koalitionspartner oder die zukünftigen Koalitionspartner nochmal gar nicht so sehr, sondern es geht eben um andere Fragen.
Ja. Da wird dann eher geschaut, wie sehr sollte man nach unten treten und nicht ob überhaupt.
Ja, ein weiteres Thema, was wir gleich nochmal besprechen werden, ist die Bezahlkarte. Und das hat auch letztlich sehr viel mit Arbeitslosigkeit und Bürgergeld zu tun. Der RDL-Wochenrückblick hier am 28. März. Aus Freiburg, nach wie vor bei mir im Studio, mein Kollege aus dem Team von RDL Aktuell, der aktuellen Redaktion hier bei Radio Dreieckland. Und gerade haben wir schon über die Koalitionsverhandlungen zur Bürgergeldreform gesprochen und über das Existenzminimum, was rechtlich gesichert werden muss. Noch unter dem derzeitigen Regelsatz im Bürgergeld liegen die Leistungen, die Geflüchtete bekommen, nämlich momentan ganze 441 Euro monatlich. Wurden diese Leistungen zu Jahresbeginn ohnehin schon gekürzt, kommt nun wohl auch die deutschlandweite Einführung der sogenannten Bezahlkarte. Was ist die Bezahlkarte? Wer als Geflüchteter nach Deutschland kommt und sich seinen Lebensunterhalt erstmal nicht selbst finanzieren kann, hat Anspruch auf Leistungen nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz. Das kann in Form von Sachleistungen geschehen, von Bargeld oder Wertgutscheinen. Und nun will die neue Koalition auch eine weitere Methode flächendeckend einführen, die sie vergangenes Jahr schon fakultativ auf den Weg gebracht hat, nämlich die Bezahlkarte. Die funktioniert ähnlich wie eine EC-Karte, ist aber keine. Ich zitiere mal von der Seite des Bundesministeriums, da heißt es, der Vorteil von Bezahlkarten ist, dass die dort zur Verfügung gestellte Summe nur im Inland ausgegeben werden kann. Dafür also, wozu die Leistungen gedacht sind, für das Leben der Geflüchteten hier in Deutschland. Gelder für Schlepper oder Überweisungen in das Herkunftsland zu nutzen, ist so nicht möglich. Zitat Ende. Eigentlich doch eine super Idee, Felix, was denkst du?
Ja, ich finde diesen Grund, dass man das Asylbewerber im Nachhinein noch Schlepper finanzieren, klingt etwas vorgeschoben. Das Schlepper werden ja meistens in hohen Bargeldsummen vor Ort gezahlt, bevor sie die Menschen über das Mittelmeer nach Europa bringen. Das hat ja auch zum Beispiel eben die Initiative Bezahlkarte stoppen, spricht das ja immer wieder an bei ihren Kundgebungen, dass das überhaupt nicht realitätsgetreu ist, dass Menschen im Nachhinein von dem Geld, das sie hier in Deutschland kriegen, was schon gerade so genug ist, um ein Leben zu führen, bei dem man genug Essen etc. hat, davon dann noch irgendwelche Schlepper, irgendwelche horrenden Summen an Schlepper zahlen. Also es klingt für mich jetzt nicht so realitätstreu.
Na, das ist eben eines der Argumente, das vorgebracht wird. Man hört auch immer wieder, dass die Geflüchteten angeblich dann damit auch Überweisungen tätigen, eben in ihre Heimatländer, dort, wo gegebenenfalls noch Familienangehörige leben. Was ich an dieser Diskussion auch, du sagst, es klingt ein bisschen vorgeschoben, das finde ich auch. Was aber noch hinzukommt, ist, die Leute können eigentlich machen mit dem Geld machen, was sie wollen. Ja, also jeder muss ja sehen, wie er über die Runden kommt und wie er sein Geld einsetzen will. Das heißt also, wenn man staatliche Leistungen bezieht, sollte der Staat dann nicht darauf das dann kontrollieren, wofür man dieses Geld ausgibt, also da regulierend irgendwie eingreifen. Ja, also da habe ich eine eher liberale Position. Wir haben hier in Freiburg jetzt in den letzten Tagen auch wieder viel darüber diskutiert, und zwar weil das Landkreisamt Breisgau-Hochschwarzwald jetzt nun auch die Bezahlkarte eingeführt hat. Es ist ja bislang so, dass Länder und Kommunen es freigestellt ist, ob sie diese Bezahlkarte einführen wollen. Einige Kommunen haben das gemacht, andere nicht. Die Stadt Freiburg beispielsweise ist noch auf dem Standpunkt, dass sie diese Karte noch nicht einführt. Es könnte aber so weit kommen, dass eben in den Koalitionsverhandlungen beschlossen wird oder dann in dem Gesetzgebungsprozess beschlossen wird, dass diese Bezahlkarte verpflichtend eingeführt wird. Ich habe hier mal einen Ausschnitt mitgebracht von einer Kundgebung, die Ende vergangener Woche Sitz des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald stattgefunden hat, und hier mal eine Erklärung von einer Person, wie das abgelaufen ist.
Anfang Dezember hat der Landkreis Briefe an Geflüchtete verschickt, worin drin steht die Einschränkungen. Also das heißt, die Bezahlkarte erhält jede volljährige leistungsberechtigte Person nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit können weder Überweisungen noch Abbuchungen oder Lastschriften vollzogen werden. Das ist eine Änderung. Und monatlich kann eine Person nur einen Barbetrag in Höhe von 50 Euro sogar kostenpflichtig bei einer Bank abheben. Also das ist die Einschränkung, 50 Euro pro Person Bargeld zur Verfügung zu haben. Das ist eine enorme Einschränkung in die Autonomie.
Ja, wir hören es. Also das ist, wie die Bezahlkarte hier funktionieren soll. Und der Punkt ist, glaube ich, hier der entscheidende Punkt ist hier, dass es eben möglich wird, dass die Behörden dann regulierend einfach auf diese Bezahlkarte zugreifen und sagen, okay, du kannst nur diese und diese Leistung mitmachen. Es wird ja sogar so sein, dass die entsprechende Behörde dann auch peu à peu IBANs dann in das System einspeist, die dann auch blockiert werden oder eben freigegeben werden. Das heißt also, dass verhindert werden soll, dass beispielsweise Menschen, dass ihre Leistungen für Glücksspiel oder so einsetzen. Ja, das heißt also, es findet eine enorme staatliche Kontrolle statt oder eine Einschränkung statt, wie man mit seinem Geld umgeht.
Ja, das eben zum Beispiel das mit dem Glücksspiel, das klingt ja immer so auf der einen Seite, das klingt ja immer sinnvoll, aber also so, klar, man sollte kein Geld für Glücksspiel ausgeben, das macht abhängig und das hat schon viele Menschen ruiniert, aber es ist halt im Grundzug einfach total antiliberal. Es schränkt halt einfach Freiheiten ein. Was ich auch total krass fand, ist, dass teilweise ja der Onlinehandel eingeschränkt werden soll, was ich in unserer Welt einfach gerade momentan als total sinnlos ansehe. Im Internet kriegt man viele Sachen günstiger, man kriegt viele Sachen eben günstiger, als man sie vor Ort in Läden bekommt, und das ist ja dann auch nochmal so eine komische Haltung, die kriegen hier ihr Geld, also sollen die das gefälligst auch hier ausgeben. Das ist, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, muss man halt schauen, wie man das haushaltet, und das wird halt grundlegend eingeschränkt.
Ja, und hier ist ein ganz interessanter Punkt auch, dass es vermutet wird, dass dieses Bezahlkartensystem jetzt erstmal an den Geflüchteten sozusagen ausprobiert wird, dann aber möglicherweise, und da sind wir wieder beim Bürgergeldbezug oder beim Grundsicherungsbezug, eben auch auf andere Bevölkerungsgruppen oder auf andere Personenkreise, die eben staatliche Leistungen beziehen, ausgeweitet werden soll. Wir hören hier nochmal eine Stimme von besagter Kundgebung vergangenen Freitag von Vinzenz Glaser, der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke.
Wir stehen hier, weil wir nicht zulassen, dass Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Not geflohen sind, hier erneut entrechtet werden. Die Bezahlkarte, das ist nichts anderes als staatlich verordnete Schikane. Sie nimmt Geflüchteten das Recht, selbstbestimmt über ihr Geld zu verfügen. Sie zwingt sie in ein Kontrollsystem, das nicht der Verwaltungsvereinfachung dient, wie es oft heißt, sondern einzig und allein der Abschreckung. Die Bezahlkarte wird jetzt exemplarisch an Geflüchteten ausprobiert, doch das ist ja wahrscheinlich nur der Anfang. Sie soll als Blaupause für weitere gesellschaftliche Gruppen herhalten und so der autoritären Transformation unserer Gesellschaft dienen, so wie wir es jetzt auch in den vorherigen Redebeiträgen schon gehört haben. Denn in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern wird ja schon längst offen diskutiert, ob auch Sozialleistungsbeziehende in dieses perfide Kontrollsystem gezwungen werden sollen. Und das ist ein altbekannter Trick. Es trifft erst eine Gruppe, die sich schlecht wehren kann, dann folgt die nächste und am Ende stehen wir alle vor den Überresten eines Sozialstaats, der nicht mehr auf Solidarität basiert, sondern auf Misstrauen, auf totaler Überwachung, der diesen Namen Sozialstaat eigentlich kaum noch verdient hat.
Vinzenz Glaser von der Partei Die Linke. Felix, hat er recht?
Also er spricht was an, also da kann ich es, das kann ich total nachvollziehen, was er sagt, weil klar, das hat er am Ende auch gesagt, das trifft erst die eine Gruppe, die sich eben vielleicht jetzt gerade auch von Rassismus betroffen ist, die sich schlecht wehren kann, die bei vielen Menschen in einem schlechten Licht dasteht. Wir haben 20% der Bevölkerung, die die AfD wählen, die das wahrscheinlich super, super gut finden, dass die Freiheitsrechte von Geflüchteten eingeschränkt werden. Und ich finde es einfach sehr, sehr erschreckend, mit welcher Leichtigkeit eben dieser Diskurs entsteht darum, dass man das auch auf andere Bevölkerungsgruppen ausweiten sollte. Und deswegen finde ich, ja, er hat auf jeden Fall recht.
Ja, und auch bis zu einem gewissen Maße auch beängstigend. Ja, also das unter dem Vorwand der Bürokratieerleichterung, ja, weil eben die Behörden sagen, ja, mit so einer Bezahlkarte, das ist für uns logistisch viel einfacher, als wenn wir dann Bargeld auszahlen müssen oder Sachleistungen. Wir können das einfach viel einfacher regeln. Dass mit diesem Argument eben ein System eingeführt wird, was eigentlich noch viel größere Konsequenzen haben könnte, was die Bindung von Bezugsempfängerinnen an staatliche Leistungen nochmal reguliert und steuert. Wir erinnern uns alle an die Diskussion um dass eben Bürgergeldempfänger oder Hartz-IV-Empfänger, bei Hartz-IV schwingt ja auch immer noch dieser Ton, dieser sozialchauvinistische Ton mit, dass die das ja nur für schlechtes Essen oder ungesunde Ernährung und andere Konsummittel ausgeben. Du erinnerst dich.
Ja.
Es gibt jetzt schon länger in anderen Gemeinden, aber jetzt auch hier in Freiburg, weil eben die Bezahlkarte auch hier eingeführt wird, zumindest im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, gibt es Initiativen, die dieses System umgehen wollen. Wie soll das funktionieren?
Also die Initiative Bezahlkarte stoppen Freiburg organisiert ab heute tatsächlich, ab 16 Uhr immer freitags einen sogenannten Gutscheintausch. Dabei können Menschen, die jetzt von dieser Bezahlkarte betroffen sind, die da reingezwungen werden, in den Einzelhandel gehen, zum Beispiel zu Edeka, zu DM und sich mit der Bezahlkarte dort einen Gutschein erwerben.
Das sind diese Plastikhänger,
50-Euro-Gutschein. Der wird dann zum Kiosk, im Kiosk findet das statt, hier direkt beim Greta-Gelände, den kann man dann zum Kiosk bringen und an Menschen verkaufen, die eben nicht von der Bezahlkarte betroffen sind und quasi gegen Bargeld eintauschen, dass man eben mehr als diese 50 Euro, die da vom Staat ermöglicht werden, an Bargeld hat und wieder einfach freier privat wirtschaften kann. Und Menschen, die eben nicht von dieser Bezahlkarte betroffen sind, können dort zum Kiosk gehen und Gutscheine erwerben, mit denen sie dann einkaufen gehen können in diesen bestimmten Einzelhandelsläden.
Finde ich eine sehr gute Idee. Und vor allem, wie man durch Selbstorganisierung eben staatliche Gängelungen umgehen kann. Ja, und da geht es dann eben dann darum, autonome Strukturen aufzubauen und zu schauen, dass das auch funktioniert. Ich denke, die erste Initiative, du hast es gesagt, findet heute am Freitag im Kiosk statt, hier in der Adlerstraße. Aber man müsste das natürlich dann bei der weiteren Ausdehnung des Bezahlkartensystems hier bei uns in der Region noch irgendwie auch von den Tauschpunkten und so weiter idealerweise noch weiter ausbauen und auch sehen, inwiefern das angenommen wird und inwiefern das funktioniert. Aber Felix, ich habe eine Nachricht für dich. Die Verfolgungsbehörden schlafen nicht, oder nicht die Verfolgungsbehörden, beziehungsweise die Politik. Denn der Umtausch mittels Bezahlkarten gekaufter Gutscheine in Bargeld umzutauschen, soll unter Strafe gestellt werden. Das steht auch in einem dieser Koalitionspapiere. Damit reagiert dann die Politik auf diese Tauschaktionen, weil es eben deutschlandweit schon Flüchtlingsinitiativen gegeben hat, teilweise aber auch Kommunalpolitikerinnen, die dadurch eine Umgehung eben dieses Bezahlkartensystems ermöglicht haben. Da stehen uns noch ein paar Kämpfe bevor.
Ja, ich finde wirklich erschreckend, wie mit welcher Leichtigkeit da so die persönliche Freiheit so in so Grundzügen wie Einkaufen gehen eben eingeschränkt wird. Und es ist wirklich erschreckend zu sehen, dass es jetzt schon Repressionen gegen Menschen geplant sind, die eben solche autonomen Strukturen aufbauen wollen.
Ja, wir werden uns das anschauen hier bei Radio Dreieckland, wie das funktioniert mit der Tauschbörse, die heute am Freitag starten soll, und werden dann auch bei uns im Programm berichten. Hallo, hier sind wir wieder. Der RDL-Wochenrückblick zu Gast bei mir im Studio ist nach wie vor mein Kollege Felix. Und wir kommen zu unserem dritten Thema heute. Am Dienstag begann in Celle in Niedersachsen der Prozess gegen Daniela Klette. Sie war im Februar 2024 von der Polizei verhaftet worden, nachdem sie mehrere Jahrzehnte im Untergrund gelebt hatte. Konkret gesagt, unerkannt in Berlin-Kreuzberg. Sie soll der sogenannten dritten Generation der RAF angehören. Felix, ich bin etwas älter, ich kann mich noch an die Fahndungsplakate erinnern, auf denen nach mutmaßlichen Mitgliedern der RAF gesucht wurde, Anfang der 90er Jahre. Was verbindest du mit der RAF oder der RAF, wie auch manche sagen?
Für mich ist es Stoff aus dem Geschichtsunterricht tatsächlich. Ich habe keinen persönlichen Bezug dazu, und für mich sind das historische Ereignisse, historische Anschläge, die RAF verübt hat. Immer wenn unsere Geschichtslehrerin dann ganz angefangen hat zu brennen während dem Geschichtsunterricht, als wir es von der RAF hatten, hat sie der ganze Kurs nur sehr, sehr verwundert angeschaut und sich gefragt, warum die denn so emotional wird bei dem Thema. Für mich ist das eben ganz platt gesagt einfach Geschichte.
Hattest du sie im Verdacht, dass sie möglicherweise zum erweiterten SympathisantInnenkreis der RAF gehörte? Oder war das eher was ganz
Ähnliches?
Okay. Ja, der Prozessauftakt gegen Daniela Klette hat das Thema RAF nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen. Deswegen auch meine Frage, inwiefern du dich als etwas jüngerer Mensch noch daran erinnerst, weil die RAF hat eben 1998 eigentlich ihre Selbstauflösung bekannt gegeben. Nun aber jetzt der Prozess gegen Daniela Klette, die, wie gesagt, mehrere Jahrzehnte unerkannt im Untergrund gelebt hat, dann im Februar 2024 verhaftet wurde und jetzt angeklagt ist. Es geht dabei nicht um die vermeintliche Mitgliedschaft in der RAF. Das ist überhaupt noch gar nicht geklärt.
Das ist ja auch schon verjährt eigentlich, oder?
Und der Straftatbestand Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist auch schon verjährt. Es geht jetzt um die Raubüberfälle, die Klette gemeinsam mit Ernst-Volker Staub und Burkhard Garwick zwischen 1999 und 2014 begangen haben soll. Insgesamt 14 Überfälle auf Supermärkte und Geldtransporter. Garwick und Staub sind nach wie vor auf der Flucht. Bei Staub weiß man, dass er noch lebt. Bei Garwick weiß man, dass er noch lebt. Bei Staub wird vermutet, dass er vielleicht auch gar nicht mehr unter den Lebenden ist. Man weiß es nicht so genau. Ein relativ allgemeiner Tenor diese Woche war von Klette selbst, von ihren Anwältinnen, aber auch von BeobachterInnen, was die Justiz da auffährt in Celle für einen Prozess gegen eine 66-jährige Frau sei völlig übertrieben, zumal es in diesem Prozess, wie gesagt, ja gar nicht um diese Mitgliedschaft in der RAF geht, sondern eben um Raubüberfälle. Die Taz titelte "Großes Bohai um Geldraubvorwürfe". Wie hast du diese Diskussion verfolgt diese Woche?
Ich habe mir erstmal dein Kollegengespräch mit Thomas angehört, der da ein bisschen auch näher dran ist. Und eben, wie gesagt, ich hab das Gefühl, Leute, die Menschen, die älter sind als ich, die das vielleicht auch noch irgendwie mitbekommen haben, haben dann komplett anderen emotionalen Zugang zu. Für mich ist es schon auch ein bisschen absurd, dass eben so eine, wenn ich mir die Bilder anschaue von aus Celle, aus dem Gerichtssaal, wenn dann wirklich eine Frau da sitzt, die fast schon meine Oma sein könnte, die in einem Glaskasten da quasi gehalten wird, finde ich, sind das absurde Bilder. Und ich glaube, ich bin zu jung, um wirklich diese Emotionalität und eben dieses große Bohai, wie die Taz getitelt hat, nachvollziehen zu können überhaupt. Also für mich ist das alles so weit weg und ich wundere mich dann eher, warum das so ist, weil Menschen, die vielleicht auch moralisch viel schlimmere Straftaten begangen haben, die ganz andere Vorwürfe haben, sitzen eben nicht in einem Glaskasten. Für mich ist das so ein bisschen, für mich ist da die Diskrepanz schon sehr groß. Und klar, es ist ja auch ein öffentliches Verfahren. Also ich glaube, sicher will da auch die Staatsanwaltschaft so ein bisschen zeigen, wie sie mit ehemaligen RAF-MitgliederInnen umgeht.
Naja, da hast du einen guten Punkt. Man muss sich, glaube ich, vor Augen führen nochmal, dass die Bekämpfung oder die Verfolgung der RAF-Mitglieder in den 70er und 80er Jahren, bei der hat der Staat ja auch sehr stark seine autoritäre Fratze gezeigt, ja, mit Verfolgung, mit der berühmten Schleierfahndung. Ja, man hat wirklich alles ausgepackt. Witzigerweise, man hat teilweise auch dann V-Männer eingeschleust, False-Flag-Aktionen gemacht, übrigens dann auch in der JVA Celle. Übrigens hat man mal irgendwie, hat der Verfassungsschutz mal irgendwie ein Loch in eine Mauer von einem Gefängnis gesprengt, um irgendwie einen V-Mann einzuschleusen oder so. Aber es knüpft irgendwie dieses Vorgehen beim Prozess gegen Daniela Klette knüpft an eben diese autoritäre, repressive Tradition der Verfolgungsbehörden, vor allem der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das scheint mir so ein bisschen so ein Relikt aus alter Zeit zu sein.
Ja, für mich eben auch, weil das ist ja, also es ist ja wirklich schon, für mich zumindest, ist es halt ewig her. Und dass man da immer jetzt noch so daran anknüpfen muss, dafür habe ich ehrlich gesagt kein oder wenig Verständnis zumindest.
Ja, ich glaube, das sind so alte Automatismen, die bei den Behörden da greifen. Wobei man ja sagen muss, dass sie jahrelang es nicht geschafft haben, die drei irgendwie aufzuspüren, obwohl es irgendwie einzelne Hinweise gab. Und dann hat es dann irgendwie ein Podcast geschafft, der mit einem KI-Spezialisten zusammengearbeitet hat. Und dieser KI-Spezialist hat dann ein paar Fotos abgeglichen und hatte in einem sehr interessanten Interview in der Taz hat er erzählt, dass er dann innerhalb von ein paar Minuten hatte er eigentlich herausgefunden, dass diese Frau in diesen Capoeira-Kursen in Berlin eigentlich Daniela Klette sein muss. Das, was die Strafverfolgungsbehörden eigentlich über Jahrzehnte nicht geschafft haben.
Ja, das ist schon eigentlich fast schon lustig in meinen Augen. Aber natürlich auch ein bisschen ein Armutszeugnis für die Behörden, die ja eben so ein großes Tamtam auffahren, jetzt auch immer noch und dann so ein bisschen, ich glaube, vielleicht ist man dann auch einfach in der Ehre gekränkt, wenn man 30 Jahre versucht, Daniela Klette zu fassen und das irgendein KI-Spezialist, sage ich jetzt mal, einfach so in so wenigen Stunden fast schon schafft.
Glaubst du, Verfolgungsbehörden haben ein Ehr- und Kränkungsgefühl?
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Daniela Klette hat sich ja in dem Prozess, beim Prozessauftakt selbst auch eingelassen und hat eine längere Erklärung verlesen. Ich zitiere mal einen Abschnitt, da sagt sie, schon dieser Prozess hier wird nicht gegen mich geführt, sondern es geht einmal mehr um die Aburteilung der RAF, die seit 27 Jahren Geschichte ist. Es geht um die Abrechnung dieser Widerstandsgeschichte von fundamentaler Opposition. Es geht aber auch um die Abschreckung, die in die Zukunft zielt. Jeder Gedanke an grundsätzlichen Widerstand, der dieses kapitalistische Herrschaftssystem überwinden will, soll mit der Drohung von Lebensvernichtung durch jahrelange Gefangenschaft Haft abgewürgt werden. Das Herausstellen der unbedingten Notwendigkeit, mit der wir verfolgt werden müssen, erklärt sich sowieso nur aus diesem größeren Zusammenhang. Ja, also nochmal in eigenen Worten zusammengefasst, was Klette eigentlich hier sagt, ist, dass der Widerstand gegen das herrschende kapitalistische System, der von der RAF betrieben wurde, würde ich persönlich auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen, gerade bei der dritten Generation, dass dies aber eben symbolisch deswegen geschieht, um zu zeigen, jedweder Widerstand gegen das kapitalistische System, wo auch immer er geführt wird, in welchen Feldern, in welchen Bereichen auch immer, lohnt sich nicht und wird mit, wie sie schreibt, Lebensvernichtung durch jahrelange Gefangenschaft abgewürgt. Persönlich muss ich sagen, ich kann ihren Gedankengang nachvollziehen, aber ich finde es auch ein bisschen hochgegriffen.
Ich finde es auch ein bisschen hochgegriffen, vor allem bei der dritten Generation, der ja auch immer wieder so eine ideologische Entfremdung von der eigentlichen, von der ersten und zweiten Generation vorgeworfen wird, wo ja auch ehemalige Sympathisanten oft gesagt haben, dass die in ihren Augen fast schon wahllos Anschläge begehen gegen nur Symbolfiguren dieses kapitalistischen Systems. Mhm. Ich finde es auch wirklich, ich weiß nicht, ob ich es überraschend finde, dass sie dann so hoch ansetzt, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie auch nach so vielen Jahren das immer noch tut.
Ja, also und ich finde, Solidarität mit ihr ist trotzdem wichtig und sinnvoll auch. Ich hatte mir in meinem Gespräch, was ich diese Woche hier im Programm mit Thomas darüber geführt habe, hat Thomas auch nochmal betont, wie wichtig es auch ist, für Menschen in Gefangenschaft diese Solidarität von außen zu erfahren. Es gab eine kleine Kundgebung in Celle. Es gibt eben diese Menschen, die sich in der Initiative Freiheit für Daniela, glaube ich, heißt, die engagieren. Wie wichtig das ist, und das sollte auch im Vordergrund stehen. Gleichzeitig muss ich sagen, fand ich jetzt die Einlassungen selbst und auch die von Burkhard Garwig, die man ja ab und zu auch in der Taz oder im ND lesen kann, bisschen sehr weit gegriffen und auch ein bisschen so in einer sehr objektivierenden Sprache, in einem Anti-Imperialismus, der den Hauch von den 1980er Jahren noch in sich trägt, wenngleich die Analyse ja nicht vollständig falsch ist.
Ja, wir können vielleicht noch sagen, wo man den nachlesen kann, in der Jungen Welt. Die Junge Welt hat den veröffentlicht. Mhm. Kann man sich online komplett durchlesen, falls einem das interessieren sollte.
Ja, aber genau, und im Vordergrund sollte auf jeden Fall stehen auch die, finde ich, die Solidarität. Die mediale Aufmerksamkeit, die diesem Fall zuteil wird, ist eben einerseits der Tatsache geschuldet, dass eben die Behörden wahnsinnig viel auffahren rund um diesen Prozess. Mhm. Und das war auch ein Vorwurf, dass das Anwaltsteam von Daniela Klette formuliert hat, dass eben seitens der Staatsanwaltschaft bewusst Teilinformationen auch an die Presse durchgestochen werden, um eben das Bild aufrechtzuerhalten, wie man es auch eben mit der Logistik für diesen Raubüberfall, für diesen Prozess, der sich um die Raubüberfälle dreht, intendiert, dass es eben einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen diesem Prozess und der RAF. Ja? Mhm. Und erstens geht es in dem Prozess gar nicht darum. Zweitens ist es überhaupt gar nicht geklärt, welche Rolle Daniela Klette überhaupt in der dritten Generation gespielt hat. Ich glaube, es geht dann um drei Anschläge Anfang der 90er Jahre. Bei einem Fall, habe ich gelesen, ist dann irgendwann mal ein Haar in einem Auto gefunden worden, was an dem Anschlag beteiligt gewesen sein soll. Also es wird bewusst irgendwie diese Verbindung auch hergestellt, auch medial, der Spiegel berichtet groß und breit. Ja, das sind so BRD-Reflexe, muss ich sagen.
Stimmt, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt. Es geht ja gar nicht um terroristische Anschläge oder um Anschläge, die die RAF verübt hat, sondern nur um, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur um Raubüberfälle, die ideologisch ja auch wenig damit zu tun haben.
Wir werden auf jeden Fall den Prozess gegen Daniela Klette weiter verfolgen. Es sind über 50 Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess wird wahrscheinlich bis weit ins Jahr 2026 gehen und wir bei Radio Dreieckland werden sicher wieder in dem einen oder anderen Moment über diesen Prozess berichten. Erstmal danke bis hierhin, Felix.
Sehr gerne.
Ja, und das war's auch schon wieder. Lieber Felix, danke, dass du da warst. Hat's dir gefallen?
Mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Ich find's ein sehr, sehr schönes Format.
Das freut mich. Komm gerne wieder. Wir sagen jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind dann in 2 Wochen wieder bei euch, wenn wir hier im RDL-Wochenrückblick auf die Ereignisse schauen, die uns im Laufe der Woche beschäftigt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Bis dann.